Wir gehören zur Tischlesung aus dem Buch Philothea, Franz von Sales, Einführung in das Leben aus christlichem Glauben, das vom Franz Sales Verlag Eichstätt und Wien. Heute haben wir das erste bis dritte Kapitel vom dritten Teil, Einführung des dritten Teils. Verschiedene Weisungen über die Übung der Tugenden. Hier wird vor allem klar, dass christliches Leben sich nicht darin erschöpft, die Sünde zu meiden. Es bedeutet ein Entfalten der Kräfte. Dafür wird eine klare Rangordnung gegeben, an der Spitze die Gesinnungs- und Standestugenden und vor möglichen Fehlern in der Übung der Tugenden gewarnt. Gar manches an den Themen und Ausführungen mag auf den ersten Blick überraschen. Es zeigt deutlich die Grundzüge der salesianischen Lehre. Sie will den Menschen von innen her wandeln und das Natürliche durchdringen mit der Gnade. Darum wird man verschiedene Dinge kaum anderswo im Zusammenhang mit dem religiösen Leben behandelt oder in diesem Licht dargestellt finden. Hierin zeigt Franz von Sales sich nicht nur als Lehrer des geistlichen Lebens, sondern auch als hervorragender Kenner des menschlichen Herzens. Dass er wirklich einen Weg für Christen in der Welt zeigt, erweist sich aus einer Reihe von Fragen unter dem Thema Tugend. Vor allem aber in der Art, wie er die Übung der evangelischen Räte darlegt und an den Weisungen für Eheleute. Erstes Kapitel. Geordnetes Tugendstreben. Die Bienenkönigin fliegt nicht aus, ohne von ihrem kleinen Volk umgeben zu sein. So zieht die Liebe nicht in ein Herz ein, ohne in ihrem Gefolge die anderen Tugenden zu haben, denen sie Befehle erteilt, die sie den Erfordernissen entsprechend einsetzt, wie ein Hauptmann seine Soldaten, jedoch nicht alle gleichzeitig und in gleicher Weise, nicht immer und überall. Der Gerechte ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserläufen, der Frucht trägt zu seiner Zeit. Psalm 1,3. Denn wenn die Liebe eine Seele durchdringt, bringt sie in ihr die Tugendwerke hervor, jedes zu seiner Zeit. Musik, im Allgemeinen angenehm, ist unangebracht zur Zeit der Trauer, sagt das Sprichwort. In ihrem Streben, eine bestimmte Tugend zu üben, begehen manche den großen Fehler, dass sie sich darauf versteifen, bei jeder Gelegenheit Akte dieser Tugend zu setzen. Wie die bekannten Philosophen des Altertums wollen sie entweder immer weinen oder immer lachen. Ja, sie tadeln und bekritteln auch noch jene, die nicht ständig mit ihren Lieblingstugenden beschäftigt sind wie sie. Man soll sich aber nach den Worten des Apostels freuen mit den Fröhlichen und weinen mit den Weinenden. Römer 12,15. Die Liebe ist geduldig, gütig. 1. Korinther 13,4. Weiter zig, klug und nachgiebig. Trotzdem gibt es Tugenden, die man fast immer nötig hat, weil sie nicht nur ihrer eigenen Werke wegen geübt werden, sondern eigentlich jede andere Tugendhandlung begleiten soll. Man hat nicht oft Gelegenheit, die Tugenden der Stärke, der Großmut, der Freigiebigkeit zu üben. Aber die Sanftmut, das Maßhalten, die Redlichkeit, die Demut sollen allen Handlungen unseres Lebens ihr Gepräge geben. Es gibt wohl erhabenere, aber keine notwendigeren Tugenden als diese. Zucker schmeckt besser als Salz, aber Salz braucht man öfter. Deshalb sollen wir auch diese Tugenden immer in Bereitschaft haben, da wir sie praktisch immer brauchen. Unter den Tugenden müssen wir jene vorziehen, die den Pflichten unseres Berufs entsprechen, nicht jene, die uns mehr zusagen. Die heilige Paula liebt strenge Kasteinungen, um durch sie geistliche Tröstungen zu erlangen, zum Gehorsam gegen ihre Vorgesetzten, aber war sie verpflichtet. Der heilige Hieronymus tadelt sich deshalb, dass sie gegen die Weisung ihres Bischofes zu viel gefastet habe. Es war die Aufgabe der Apostel, das Evangelium zu predigen und den Seelen das himmlische Brot zu reichen. Sie urteilten daher richtig, dass sie sich von dieser heiligen Pflicht nicht abhalten lassen durften, durch den Dienst an den Armen, so schön diese Tugend auch ist. Jeder Beruf verlangt besondere Tugenden. Ein Bischof muss andere Tugenden pflegen als ein Fürst, andere der Soldat als die verheiratete Frau, andere eine Witwe. Alle müssen zwar alle Tugenden üben, aber nicht in gleicher Weise. Jeder soll sich viel mehr besonders um jene bemühen, die der Lebensweise entsprechen, zu der er berufen ist. Abgesehen von den Standestugenden müssen wir unter den übrigen die wertvollsten wählen, nicht die auffallendsten. Die Kometen erscheinen dem Auge größer als die Sterne, sind aber unvergleichlich kleiner und geringer. Sie erscheinen aber größer, weil sie uns näher sind. So gibt es auch gewisse Tugenden, die uns näher liegen und deshalb augenfälliger, sozusagen greifbar erscheinen. Daher werden sie gewöhnlich höher eingeschätzt. So zieht man meist eine Geldspende einem geistlichen Almosen vor. Den Bußgürtel, das Fasten, die Geißel, die Kasteiung des Leibes, der Sanftmut, Güte, Bescheidenheit und den Überwindungen des Herzens, die zweifellos wertvoller sind. Wähle also die wichtigen Tugenden, nicht die beliebtesten, die vorzüglichen, nicht die auffallenden, die besseren, nicht die glänzenden. Es ist von Nutzen, wenn sich jeder die besondere Übung einer Tugend angelegen sein lässt, nicht um die anderen zu vernachlässigen, sondern um seinen Geist in Tätigkeit und Zucht zu halten. Dem heiligen Bischof Johannes von Alexandrien erschien ein schönes Mädchen, glänzender als die Sonne, königlich, geschmückt mit einem Kranz von Olivenzweigen gekrönt und sagte: Ich bin die älteste Tochter des Königs. Wählst du mich zur Freundin, dann führe ich dich zu ihm. Er verstand, dass es die Barmherzigkeit gegen die Armen war, die Gott ihm empfahl, und gab sich dieser Tugend in einem Maß hin, dass er den Almosenspender genannt wird. Eulogius von Alexandrien wünschte Gott in besonderer Weise zu dienen. Da er weder zum Einsiedeln noch zum Mönch kräftig genug war, nahm er einen völlig verkommenen, mit Aussatz bedeckten Armen zu sich, um auf diese Weise Nächstenliebe und Abtötung zu üben. Um seine Übung noch wertvoller zu machen, legte er das Gelübde ab, ihn zu ehren und ihm zu dienen, wie ein Knecht seinem Herrn und Meister. Als nun sowohl der Kranke als auch der Eulogius versucht waren, sich wieder zu trennen, fragten sie den großen Heiligen Antonius um Rat, der ihnen antwortet: Dafür hütet euch wohl, ihr seid beide nahe eurem Ziel, findet euch der Engel nicht beisammen, dann lauft ihr Gefahr, eure Krone zu verlieren. Der heilige König Ludwig besuchte die Spitäler und pflegte die Kranken mit eigener Hand, als wäre er dafür angestellt. Der heilige Franz von Assisi liebte besonders die Armut, die er seine Braut nannte. Der heilige Dominikus das Predigen, wovon sein Orden auch den Namen hat. St. Gregor liebte es, nach dem Vorbild Abrahams die Pilger liebevoll aufzunehmen, und wie jener empfing er den Herrn der Herrlichkeit in der Gestalt eines Pilgers. Tobias übte das Liebeswerk, die Toten zu begraben. Die heilige Elisabeth, obwohl eine hohe Fürstin, erachtete die Verdemütigung für das Größte. Die heilige Katharina von Genua widmete sich, nachdem sie Witwe geworden ist, der Krankenpflege. Kassian erzählt, dass ein frommes Mädchen an den heiligen Athanasius herantrat, mit dem Wunsch, in der Geduld geübt zu werden. Er schickte ihr eine arme, stets missmutige und zornige, reizbare und unausstehliche Witwe, die das fromme Mädchen ohne Unterlass quälte, so dass er es Gelegenheit genug fand, Sanftmut und Nachgiebigkeit zu üben. So widmen sich von den Dienern Gottes die einen dem Krankendienst, die anderen den Armen, diese der religiösen Unterweisung der Kinder, der Bekehrung der verlorenen und in die Irre gegangenen Seelen, jene dem Schmücken der Kirche und Altäre, andere der Vermittlung von Frieden und Eintracht zwischen den Menschen. Gleich jene, die auf der Leinwand mit verschiedenen farbigen Seiden, Silber und Goldfäden allerlei Blumen sticken, unternehmen sie ein besonderes Werk der Frömmigkeit, um auf seinem Grund die Vielfalt der anderen Tugenden sichtbar zu machen. Durch die Beziehung zu ihren Hauptübungen erhalten alle Handlungen und Affekte ihre Einheit und Ordnung und lassen ihren Geist erkennen. Haben wir besondere Schwierigkeiten mit einem bestimmten Fehler, dann verlegen wir uns so viel wie möglich auf die dem Fehler entgegengesetzten Tugend und beziehen auch die anderen Tugenden darauf. so werden wir unseren Feind besiegen und dabei in allem Tugenden vorankommen. Habe ich unter Angriffen des Hochmuts oder des Zorns zu leiden, dann muss ich meine Aufmerksamkeit besonders auf die Demut und Sanftmut richten und mich in diesem Sinne aller Gebete, der Sakramente, der Tugenden, der Klugheit, Beständigkeit und Mäßigkeit bedienen. Der Eber wetzt seine Hauer und an den anderen Zähnen. Diese werden dadurch ebenfalls geschliffen und bleiben scharf. So muss der Mensch eine Tugend, in der er sich vollkommen will, weil er sie zu seiner Verteidigung besonders notwendig hat, durch die Übung der anderen Tugenden feilen und schleifen. Diese werden ihrerseits noch vorzüglicher und besser, während sie zur Vollendung der Haupttugend beitragen. Job übte sich während der vielen Versuchungen, die ihn bedrängten, vor allem in der Geduld, dadurch wurde er heilig und reicht auch an allen Tugenden. Gregor von Nazias sagt, dass man manche den Gipfel des Tugendlebens durch die vollendeten Übungen einer einzigen Tugend erklommen, und er führt Rahab an, die durch Gastfreundschaft zum höchsten Ruhm gelangte. Das gilt natürlich nur, wenn diese Tugend vorzüglich mit großem Eifer und mit großer Liebe geübt wird. Zweites Kapitel. Geordnetes Tugendsterben streben. Der heilige Augustinus sagt ganz richtig, dass Anfänger im Frömmigkeitsstreben leicht gewisse Fehler begehen, die wohl tadelnswert sind, wenn wir sie nach strengen Maßstäben der Vollkommenheit messen. Sie sind aber auch lobenswert als gute Vorzeichen eines künftigen Seelenadels, den sie sogar vorbereiten. So ist eine niedrige und grobe Angst, die in der eben erst von der Sünde aufgestandenen Seele Skrupel hervorruft, für den Anfang nur zu begrüßen, als sicheres Vorzeichen künftiger Gewissenszartheit. Dieselbe Angst wäre aber an Vorgeschrittenen zu tadeln. In ihrem Herzen soll die Liebe herrschen, die nach und nach diese Art knechtische Furcht verdrängt. Der heilige Bernard war am Anfang ganz streng und hart gegen jene, die sich seiner Leitung unterstellten. Gleich beim Eintritt erklärte er ihnen, sie müssten ihren Leib draußen lassen und dürfen zu ihm nur mit ihrer Seele kommen. Wenn er ihre Beichte hörte, verurteilte er mit unerhörter Strenge alle, auch die kleinsten Fehler, und drängte seine Beichtkinder mit solchen Ungestüm zur Vollkommenheit, dass er damit gerade das Gegenteil erreichte, denn sie verloren Atem und Mut, weil er sie auf einem so steil ansteigenden Weg mit solcher Heftigkeit antrieb. Sieh, es war brennender Eifer für die vollkommene Reinheit, die diesen großen Heiligen zu solchen Handlungsweise veranlasste, und dieser Eifer war eine große Tugend. Trotzdem war er tadelnswert, deshalb wies Gott selbst in einer Erscheinung ihn zurecht und goss den Geist der Milde und Güte in seine Seele. Nun änderte er sich vollständig, warf sich selbst seine Strenge vor und wurde gegen jedermann so gütig und so entgegenkommend, dass er allen alles ward, um sie alle zu gewinnen. Der heilige Hieronymus erzählt von seiner geliebten geistlichen Tochter Paula. Sie sei in der Übung von Kasteinung nicht nur übergreifig, sondern auch so eigensinnig gewesen, dass sie den gegenteiligen Weisungen ihres Bischofs, des heiligen Epiphanius, nicht gehorchen wollten. Außerdem habe sie sich von der Trauer über den Tod ihrer Angehörigen so hinreißen lassen, dass sie jedes Mal in Lebensgefahr schwebte. Er fügte hinzu, Man wird mir vorwerfen, dass ich mit meinen Worten die Heilige tadle, statt sie zu loben. Ich rufe Jesus, dem sie gedient und dem ich dienen will, zum Zeugen an, dass ich weder nach der einen noch der anderen Seite die Unwahrheit sage, sondern nur ganz schlicht von ihr als Christ über eine Christin berichte. Das heißt, ich schreibe ihre Geschichte nicht eine Lobrede, ihr Fehler wäre bei anderen Menschen Tugenden. Er will sagen, die Mängel und Fehler der heiligen Paula wären bei einer minder vollkommenen Seele Tugenden gewesen. Es gibt auch Handlungen, die man bei Vollkommenen als Fehler ansieht, während sie bei Unvollkommenen als Tugenden gelten würden. Es gilt als gutes Zeichen, wenn einem Kranken gegen Aussage der Krankheit die Beine anschwellen. Das zeigt, dass die schon kräftige Natur die schädlichen Säfte ausscheidet.
Bei einem Gesunden wäre das Gleiche ein schlechtes Zeichen, weil es erkennen ließe, dass die Natur nicht stark genug ist, die Säfte zu verteilen und aufzulösen. Denken wir also gut von solchen, die fromm leben wollen, auch wenn wir Fehler an ihnen sehen. Auch die Heiligen hatten Fehler. Wir müssen aber für uns selbst darauf achten, die Tugenden nicht nur gewissenhaft, sondern auch in kluger Weise zu üben. Halten wir uns darin an den Rat des Weisen, uns nicht auf unsere eigene Klugheit zu stützen, sondern auf die Klugheit jener, die uns Gott zu führen gegeben. Es gibt Dinge, die manche für Tugenden halten, die es aber keineswegs sind, nämlich Ekstasen, Verzückungen, Verklärungen, Schwebezustände und Ähnliches, wovon gewisse Bücher sprechen, um die Seele zur rein geistigen Beschauung, zur wesentlichen Geistesvereinigung und zum überhabenen Leben zu führen. Sieh all, das ist nicht Tugend, sondern eher eine göttliche Belohnung für ein Leben der Tugend, ja mehr noch ein Vorgeschmack des Jenseits, der manchen Menschen gegeben wird, damit sie sich nach der vollen Seligkeit des Himmels sehnen. Aber deswegen brauchen wir nach diesen Gaben nicht zu streben. Sie sind keineswegs notwendig, um Gott zu dienen und ihn zu lieben. Was unser einziges Verlangen sein soll, außerdem sind sie im Allgemeinen nicht Gaben, die wir durch unseren Eifer und unser Bemühen erwerben können. Sie sind eher erlittene Zustände, denn Handlungen, die wir wohl auf uns nehmen, nicht aber selbst hervorrufen. Ich füge noch hinzu, dass wir nur unternommen haben, anständige und fromme Menschen zu werden. Darauf müssen wir hinarbeiten. Gefällt es Gott, uns zur Vollkommenheit der Engel zu erheben, dann werden wir auch gute Engel sein. Vorläufig aber üben wir uns einfach demütig und eifrig in den kleinen Tugenden, deren Erwerb der Herr unserer Sorge und unserem Eifer anvertraut hat. In Geduld, Herzensabtötung, Demut und Armut, im Gehorsam, in der Keuschheit, in der Liebe zum Nächsten, im Ertragen unserer Fehler, in der Sorgfalt und im heiligen Eifer. Lassen wir die Überhabenheit den überhabenen Seelen. Wir verdienen keinen so hohen Rang im Dienste Gottes. Wir wollen uns überglücklich schätzen, wenn wir in der Küche oder in der Bäckerei arbeiten, seine Lakaien, Packträger und Diener sein dürfen. Es bleibt dann seinem Gutdünken vorbehalten, ob er uns zu sich berufen und in einem Rat aufnehmen will. Ja, der König der Herrlichkeit belohnt seine Diener nicht nach der Würde der Ämter, die sie bekleiden, sondern nach der Liebe und Demut, mit der sie auf ihre Aufgaben erfüllen. Saul sucht die Esel seines Vaters und fand die Königskrone. Rebekka drängte die Kamele Abrahams und wurde die Braut seines Sohnes. Ruth sammelte die liegen gebliebenen Ähren des Boos, schlief zu seinen Füßen und wurde zu seiner Gattin erhoben. Das Streben nach den hohen und erhabenen Dingen ist Illusionen, Täuschungen und Irrtümern ausgesetzt. Es kommt oft vor, dass solche, die sich für Engel halten, nicht einmal gute Menschen sind. Sie geben sich wohl großartig in Worten, erhaben im Reden, weniger aber in der Gesinnung und in den Werken. Trotzdem dürfen wir nichts verachten, nichts ungerecht verurteilen, über nichts ungerecht nörgeln. Preisen wir Gott für die Erhabenheit der anderen. Für unseren Teil aber bleiben wir bescheiden, auf unserem niedrigen, gewöhnlichen, aber sicheren Weg. Er ist zwar weniger glänzend, aber unser Ungenügen und unserer geringen Bedeutung angemessener. Gehen wir auf diesem Weg demütig und gewissenhaft weiter, dann wird uns Gott zu erhabenen Größe führen. Drittes Kapitel. Vom Ertragen. Euch tut Geduld Not, damit ihr nach Erfüllung des göttlichen Willens die Verheißung erlangt. Ja, denn durch die Geduld wirst du von deiner Seele Besitz ergreifen, spricht der Herr. Darin liegt das große Glück des Menschen, wenn er von seiner Seele Besitz ergriffen hat. Je vollkommener unsere Geduld ist, desto vollkommener besitzen wir unsere Seele. Denke oft daran, dass der Heiland uns durch Leiden und Dulden erlöst hat. Auch wir können unser Heil nur wirken durch Leiden und Kummer, durch möglichst geduldiges Ertragen der Schwierigkeiten, Widerwärtigkeiten und Unannehmlichkeiten. Begnüge dich nicht mit dem Ertragen dieser oder jener Widerwärtigkeit, sondern sei bereit, alles zu erdulden, was Gott schickt oder zulässt. Manche möchten nur ehrenvolles Leid auf sich nehmen, zum Beispiel im Krieg verwundet oder gefangen, für die Religion verfolgt werden oder in einem siegreichen Prozess verarmen. Sie lieben nicht das Leid, sondern den Ruhm, den es mit sich bringt. Der wahre Dulder, der wahre Diener Gottes, erträgt in gleicher Weise das schmachvolle wie das ruhmreiche Leid. Von schlechten Menschen angefeindet, getadelt und angeklagt zu werden, macht dem mutigen Mann nur Freude. Dasselbe von guten Menschen, von Freunden und Verwandten zu erfahren, das tut aber weh. Ich schätze die Ruhe des heiligen Karl Borromäus, mit der er lange Zeit hindurch den öffentlichen Tadel eines strengen Ordenmannes hinnahm. Höher als alle Angriffe, die er von anderen Seiten erdulden musste, wie die Stiche der Bienen mehr und schmerzen als Mückenstiche, so schmerzte auch das Leid mehr, das gute Menschen zufügen, und ihre Gegnerschaft ist viel schwerer zu ertragen als jede andere, und doch geschieht es oft, dass gute Menschen beide guten Willens durch die Verschiedenheit ihrer Ansichten einander große Schwierigkeiten und viel Leid bereiten. Ertrage nicht nur das Leid als solches, sondern auch alle seine Umstände. Manche möchten das Leid annehmen, nicht aber die damit verbundenen Annehmlichkeiten. Der eine sagt, es macht mir nichts aus, dass ich arm geworden bin, wenn es mich nicht hindert, meine Freunden Dienste zu erweisen, meine Kinder gut zu erziehen und standesgemäß zu leben, wie ich wünschte. Ein anderer, ich würde mir darum keinen Kummer machen, wenn man nicht dächte, ich sei schuld daran. Einem Dritten wäre es gleich, dass man schlecht von ihm spricht. Er würde das geduldig ertragen, wenn nur keiner dieser üblen Nachrede Gehör schenkt. Andere wollen wohl einen Teil der Unannehmlichkeiten ihres Leidens auf sich nehmen, aber nicht alle, nicht das Kranksein macht sie ungeduldig, sondern dass sie kein Geld haben, sich pflegen zu lassen oder auch dass sie ihrer Umgebung zur Last fallen. Ich sage aber, man muss nicht nur das Kranksein ertragen, sondern auch die Art der Krankheit, wie Gott sie will, wo er sie will, bei welchen Menschen und mit allen Unannehmlichkeiten, die er will. Und so müssen wir auch jedes andere Leid ertragen. Stößt dir ein Übel zu, dann wende dagegen die Heilmittel an, die möglich und von Gott erlaubt sind. Wer anders handelt, versucht Gott. Hast du gut getan, was in deinen Kräften steht, dann erwarte ganz ergeben, welchen Erfolg Gott deinem Bemühen bescheiden wird. Ist es sein Wille, dass die Heilmittel das Übel beseitigen, dann danke ihm demütig dafür. Gefällt es ihm aber, dass das Übel stärker ist als die Heilmittel, dann opfere es in aller Geduld Gott auf. Ich folge hier dem Rat des heiligen Gregor. Wirst du mit Recht eines Fehlers beschuldigt, den du begangen hast, so gestehe demütig, dass du diese Anklage verdienst. Ist die Beschuldigung falsch, so verteidige dich ruhig und verneine deine Schuld. Das bist du der Ehrfurcht vor der Wahrheit und der Erbauung des Nächsten schuldig. Fährt man aber fort, dich zu beschuldigen, obwohl du den wahren Sachverhalt dargelegt hast, dann rege dich nicht darüber auf und suche nicht mit deiner Entschuldigung durchzudringen. Nachdem du deine Pflicht der Wahrheit gegenüber erfüllt hast, musst du sie auch der Demut gegenüber erfüllen. So wirst du weder die notwendige Sorge um deinen guten Ruf vernachlässigen, noch die pflichtmäßige Liebe zum Herzensfrieden und zur Demut. Klage so wenig wie möglich über das erlittene Unrecht. Gewöhnlich sündigt, wer sich beklagt. Die Eigenliebe lässt uns ja das erlittene Unrecht immer härter empfinden, als es in Wirklichkeit ist. Vor allem beklage dich nicht bei Leuten, die sich leicht aufregen und gleich Schlechtes denken. Wenn du dich schon bei jemand aussprechen musst, damit die erlittene Kränkung wieder gut gemacht werde oder um dich zu beruhigen, so suche die dafür besonnenen und gottliebenden Menschen aus. Sonst wird dein Herz nicht erleichtert, sondern noch mehr aufgeregt. Statt den Dorn aus deinem Fuß zu ziehen, werden ihn diese Menschen noch tiefer hineinstoßen. Manche klagen zwar nicht, wenn sie krank oder traurig sind oder beleidigt wurden. Sie wollen sich nicht empfindlich zeigen, denn das würde ihrer Meinung nach und mit Recht als Schwäche und als Mangel an Hochherzigkeit ausgelegt. Sie lieben es aber, beklagt zu werden und suchen mit allen Mitteln zu erreichen, dass jedermann sie bedauere, dass man großes Mitleid mit ihnen empfinde, sie nicht nur für schwer geprüft, sondern auch außerdem für mutig und geduldig im Ertragen halte. Das ist nun gewiss keine echte Geduld, sondern nur eine ganz raffinierte Ehrsucht und Eitelkeit. Sie haben ihren Ruhm, aber nicht vor Gott, sagt der Apostel. Wer geduldig ist, klagt nicht und wünscht nicht, beklagt zu werden. Er spricht von seinem Leid offen, wahrheitsgemäß und einfach, ohne zu jammern, sich zu beklagen oder das Übel größer hinzustellen. Bedauert man ihn, so nimmt er es ruhig hin. Beklagt man ihn, aber wegen eines Übels, das ihn nicht getroffen hat, dann stellt er bescheiden den Irrtum richtig. So bleibt er in aller Ruhe zugleich wahr und geduldig, gibt sein Leid zu, klagt aber nicht. Bei Anfeindungen wegen deines Strebens nach Frömmigkeit, sie werden nicht ausbleiben, erinnere dich der Heilandsworte. Eine Frau ist voll Angst, wenn ihre Stunde gekommen ist, hat sie aber das Kind geboren, dann denkt sie nicht mehr an die Angst als Freude darüber, dass ein Mensch auf die Welt gekommen ist. Johannes 16, 21. Du hast nun in deiner Seele den Heiland empfangen und er wird nur unter Schmerzen aus dir geboren werden. Sei aber guten Mutes, denn die Schmerzen gehen vorüber. Doch die Freude, ihn zur Welt gebracht zu haben, wird ewig in dir bleiben. Der Heiland wird wieder Mensch für dich, wenn du durch Nachahmung seines Lebens ihn vollkommen in deinem Herzen und in deinem Werken nachgebildet hast. Bist du krank, so opfere deine Schmerzen dem Heiland auf. Bitte ihn, er möge sie mit seinem bitteren Leiden vereinigen. Gehorche dem Arzt, nimm die Arznei, die vorgeschriebenen Speisen und Heilmittel aus Liebe zu Gott. Denke dabei an die Galle, die er aus Liebe zu uns trank. Wünsche geheilt zu werden, um Gott dienen zu können. Sei aber auch bereit, ein langes Siechtum auf dich zu nehmen, um ihm zu gehorchen und auch zu sterben, wenn es sein Wille ist, um ihn ewig zu loben und in seinem Besitz selig zu sein. Erinnere dich, dass die Biene sich vom Bitteren nähren, wenn sie Honig erzeugen. So können auch wir nie besser Geduld und Sanftmut üben und den Honig vortrefflichen Tugenden bereiten, als wenn wir das Brot der Bitterkeit essen und inmitten von Ängsten leben. Wie der Honig aus dem Thymian einer kleinen bitteren Blume. Der Beste ist, so ist auch die Tugend am vorzüglichsten, die in der Bitterkeit des niedrigen und verachteten Leidens geübt wird. Schau oft geistigerweise auf den gekreuzigten, nackten, gelästerten und verleugneten, verlassenen und mit aller Art von Traurigkeit und Leiden beladenen Jesus. Bedenke, dass alle deine Leiden weder in der Art noch im Ausmaß, auch nur im geringsten damit verglichen werden können, dass du niemals etwas für ihn leiden wirst, was dem Wert seines Leidens für dich gleichkäme. Erwäge die Qualen der Märtyrer und so vieler Menschen, die viel mehr als du leiden, und sage dir, meine Leiden sind Freuden und meine Dornen Rosen im Vergleich mit dem Leiden jener, die ohne Hilfe, ohne Beistand und ohne Erleichterung einen ständigen Tod sterben, vom unendlich schweren Qualen niedergedrückt. Das ist das erste bis dritte Kapitel aus dem dritten Teil vom Buch Philothea, Franz von Sales, vom Franz und Sales Verlag Eichstätt und Wien.